Welcher Gedanke nagelt dich fest? Was plagt dein Innerstes? Wo hast du Gewissensbisse aufgrund von Dingen, die du gesagt hast, die du getan hast? Wo machen sich Schamgedanken bei dir breit? Wo bist du geplagt? Wo bist du angeklagt innerlich? Ich denke, jeder von uns kennt die Situation, dass es Gedanken gibt, die dich umkreisen und dich nicht loslassen. Gedanken, die dich anklagen, die dich auf die Anklagebank setzen. So wie hier im Stück bei dem letzten Teil. Also nur nochmal so zur Korrektur. Ja? Also Uwe und Familie Leiding sind total kostbar. Ne? Und die haben sich dafür bereit erklärt, dass man so über sie herziehen darf als Stück, weil das so einfach nicht real ist und der Realität entspricht. Ne? Aber so wie es Micha hier in diesem Stück ging, ne, dass Reue auf einmal da ist, dass diese Gedanken, sein Innerstes ihn anklagen, ihn festhalten. Ich glaube, das kennt jeder an irgendeinem Punkt, an irgendeiner Stelle in seinem Leben. Und häufig ist es so, dass da, wo Scham und Schuld sich festmachen bei einem oder wo Schamgefühle da sind, Gedanken von Scham da sind, ist es so, dass es in der Extremform zur Selbstverachtung hinführen kann. Dass man sich selbst verachtet aufgrund von dem, was man gesagt hat, aufgrund von dem, was man getan hat. Und man sich abgrundtief verabscheut. Sich nicht wertvoll oder liebenswert empfindet. Und ich glaube, da braucht es oder bedarf es eines göttlichen Urteils über unser Leben und in unsere Gedanken, in unser Herz hinein. In dein Herz und deine Gedanken hinein. Da, wo wir belagert werden von Schamgedanken oder belastet sind und angeklagt sind, glaube ich, dass nur Gott uns davon befreien kann. Weil er die Vollmacht besitzt, weil er die Autorität besitzt, da hineinzusprechen und diesen Gedanken Einhalt zu gebieten. Ich glaube, wir brauchen Gottes Urteil über unser Leben. Du brauchst Gottes Urteil über dein Leben. Du brauchst Zuspruch aus deinem Mund. Du musst hören, dass du safe bist und angenommen bist bei ihm. Ich möchte mit uns einen Text lesen aus Johannes 8, aus dem Johannesevangelium, die Verse 1 bis 11. Jesus aber ging zum Ölberg. Am nächsten Morgen kehrte er sehr früh zum Tempel zurück. Alle Leute dort versammelten sich um ihn. Er setzte sich und sprach zu ihnen über den Willen Gottes. Da führten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. Im Gesetz schreibt Mose vor, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch nie eine Sünde begangen hat, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Älteren gingen zuerst. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die dort stand. Er richtete sich wieder auf und fragte sie: Frau, wo sind sie geblieben? Ist keiner mehr da, um dich zu verurteilen? Keiner, Herr, antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber tu diese Sünde nicht mehr. Ich hatte ja meine Predigt überschrieben mit dem Titel: Was Jesus der Ehebrecherin wirklich sagte. Als ob die Worte Jesu und die Geschichte so einen großen Interpretationsrahmen geben würden. Das ist natürlich völlig Müll. Was ich aber schon damit bezwecken wollte oder was, worauf ich meinen Fokus heute legen möchte, ist auf die Worte Jesu aus dem 11. Vers. Ich verurteile dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Häufig bleiben wir hängen bei diesem super weisen Spruch, ey, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, und benutzen es gerne gegeneinander so, hey, klag mich nicht an, weil du genauso viel Dreck am Stecken hast, ja, um sich rauszuwinden. Und ich hatte in der Vorbereitung, ging es mir so, dass es, dass ich sagen würde, dass es so einen Offenbarungsmoment gab. Ein Moment, dass mir so ging, als ob Gott diesen Vers highlighten würde und so das Licht anschalten würde. Auf einmal bin ich getroffen von diesen Worten Jesu. Das ist sowieso mal eine ganz gute Übung, wenn du mal 10 Minuten, 15 Minuten am Stück Zeit hast, dich hinzusetzen und mal längere Zeit über so einen Bibelvers brütest, einfach mal sowas längere Zeit kaust. Ich glaube, da gehen uns innerlich die Lichter auf, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dort zu uns zu sprechen. Und mir ging es so, dass dieser Vers gehighlightet wurde, und ich mich gefühlt in der Geschichte befunden habe, wo ich mich an der Stelle, wo die Frau ist, befinde. Da wo ich angeklagt werde. In meinen Gedanken kreisten dann in dem Moment so die Situation, wo ich Bock missgebaut habe. Die Situation, wo Sünde in meinem Leben so offensichtlich ist. Wo ich gemerkt habe, innerlich sind Gedanken da, die mich anklagen und sagen, du bist eigentlich nicht würdig. Du bist nicht wert. Du hast Schuld in deinem Leben. Und zu hören, während ich vor Jesus stehe und diese Stimmen da sind, also im Angesicht meiner Fehler und meines Falschseins, zu hören, ich verurteile dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Eingangs habe ich ja von Schuld und Scham gesprochen. Ich hoffe, dieser Teil wird jetzt nicht allzu theoretisch, aber es geht mir jetzt auch nicht um eine wasserdichte Argumentation und Schuld und Scham klar voneinander abzugrenzen oder zu definieren in seiner kleinsten Bedeutung, aber so einen Grundriss dafür zu schaffen. Das ist insofern wichtig, weil ich glaube, dass diese beiden Sachen Teil unserer Kultur sind und dass wir täglich damit konfrontiert sind. Wir haben Gedanken von Schuld und Scham, mal stärker und mal weniger stark. Ganz allgemein kann man sagen, dass da, wo wir mit Schuld oder da, wo Schuld und Scham sich in unserem Leben erkenntlich zeigen, kann man sagen, dass es zwischenmenschliche Emotionen sind, die den Signalcharakter haben. Das heißt, sie sind ein Indikator dafür, sie zeigen mir was auf. Und was zeigen sie mir auf? Sie zeigen uns auf, dass irgendwas nicht stimmt zwischen mir und meiner Welt, zwischen mir und meiner Umwelt. Sie deuten darauf hin, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, in der zwischenmenschlichen Beziehung, letztendlich auch in der Beziehung zwischen mir und Gott. Schuld richtet sich dabei gegen eine bestimmte Handlung, gegen etwas, was wir getan haben, was falsch ist, und zeigt darauf, dass, oder lässt uns erahnen, dass wir die Emotion lässt uns erahnen, dass wir Angst vor Strafe haben. Angst davor, dass das, was wieder gut gemacht wird, und die Konsequenz aus meiner Handlung. Das heißt, gedanklich beschäftigen wir uns bei der Schuld mit der Tat. Scham hingegen ist etwas, was sich gegen die eigene Person und Persönlichkeit richtet. Und in seinen extremsten Fällen sogar dahin geht, dass wir von uns denken, dass wir unzulänglich sind und grundlegend das Gefühl haben, dass wir das, was nicht in Ordnung ist mit mir. Das heißt, ich setze mich gedanklich auseinander mit meiner Unzulänglichkeit. Der Beschuldigte hat Angst vor Strafe, der Beschämte hat Angst davor, verlassen zu werden. Und In extremsten Fällen lehnt er sich selber ab. Schuld und Scham sind soziale Emotionen, die unser Miteinander prägen, beziehungsweise unseren Umgang miteinander, beeinflussen. Sie prägen unser Verhalten. Wie passiert das? Das passiert dadurch, dass wir, weil wir wissen oder diese Gefühle als unangenehm verstehen und interpretieren. Also keiner von uns läuft gerne rot an vor einer großen Menge Menschen. So, ne? Du kannst jetzt probieren, einen roten Kopf zu kriegen und das ist total unangenehm. Keiner von uns ist gern schuldig oder verantwortlich für etwas, was er kaputt gemacht hat oder wenn jemand persönlich zu Schaden gekommen ist. Also wenn du Schaden angerichtet hast im Leben von jemandem, dann ist es kein angenehmes Gefühl, was sich in dem Moment breit macht bei dir und was du in deinem Herzen fühlst. Und wir wollen diese Gefühle vermeiden. Von daher ist es natürlich, dass wir uns rausziehen aus diesen emotionalen Situationen, die unangenehm sind für uns. Wir wollen sie möglichst schnell beenden oder versuchen sie einfach zu vermeiden. Deswegen prägt es unser Miteinander, prägt es und beeinflusst es unser Verhalten, was wir untereinander haben. In unserer Geschichte werden wir auch mit Schuld konfrontiert. Wir werden mit der Schuld von einer Frau konfrontiert, einer Ehebrecherin. Wie konnte so etwas nur geschehen? Nach dem mosaischen Gesetz, und das ist das, was die Pharisäer hier zitiert haben, wird gefordert, dass die Frau hingerichtet werden muss, wird gefordert, dass die Frau gesteinigt werden muss. Klammer auf, die Pharisäer und Gesetzeslehrer bringen nur die Frau, zitieren aber einen Vers, wo der Mann auch hätte mit hingerichtet werden sollen, wo der Mann genauso schuldig dasteht. Aber in dieser Stelle, in dieser Passage in Johannes 8, wird weder von dem Mann gesprochen, noch taucht an irgendeiner Stelle hier auf. Schuld macht was mit uns. Schuld hat seine Auswirkungen. Seine Auswirkungen auch auf unsere Mitmenschen. Hat Auswirkungen auf deine Beziehung zu Gott. Schuld muss beglichen werden. Ich glaube auch, dass wir es hier in dieser Geschichte mit Scham zu tun haben. Mit dem Gedanken, mit dem Satz, wie konnte ich nur so etwas tun? Es wird zwar nicht explizit erwähnt, aber einfach nur die Vorstellung, mit einer fremden Person zu vögeln und dann dabei erwischt zu werden, öffentlich an den Pranger gestellt zu werden, zu erleben, wie das publik gemacht wird und du vor aller Augen kurz davor bist, irgendwie hingerichtet zu werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frau sich wirklich wohlgefühlt hat in ihrer Haut. Dass es nicht wirklich eine Situation gewesen ist, wo man sagt, da möchte ich sein. Ich glaube, keiner von uns will bloßgestellt werden. Keiner von uns will, dass unsere tiefsten Geheimnisse irgendwie öffentlich gemacht werden. Keiner fühlt sich dabei wohl. Wo verspürst du Schuld in deinem Leben? Wo hast du Gedanken, die dich anklagen? Wo empfindest du Scham? Und wie reagierst du drauf? Ich bin ein bisschen gestolpert über die Reaktion der Frau hier in dieser Geschichte. Ich kenne mein Verhalten bei Schuld. Ich kenne die Ausreden, die ich versuche, an den Mann zu bringen, wenn ich beschuldigt werde, irgendwas gemacht zu haben. Ich kenne den Versuch, einen Sündenbock zu suchen. Ich kenne den Versuch zu sagen, so, okay, ja, das war ja nicht meine Schuld. XY hat die Sache verbockt. Oder ja, gut, das waren halt die Umstände und dann passiert es halt. Deswegen wundert mich die Reaktion der Frau. auf die ich gleich komme. Ich kenne mein Verhalten bei Scham. Ich kenne mein Verhalten, mich in dem Moment verstecken zu wollen, in dem Moment wegzurennen, in dem Moment mich der Öffentlichkeit zu entziehen, weil es mir super unangenehm ist. Ich kenne es, mich auch hinter Masken zu verstecken, weil ich nicht will, dass mein Innerstes preisgegeben wird, was mir vielleicht unangenehm ist, wo ich vielleicht unangenehme Gedanken über mich habe. Was macht die Frau? Sie bleibt. Sie bleibt. Alle Leute hauen ab und sie bleibt. Nachdem keiner mehr da war, der irgendwelche Steine in der Hand hatte, die sie hätten anklagen können. Also ihre Ankläger sind in dem Moment nicht mehr da. Es ist nur noch Jesus und die Frau. Nur noch die Ehebrecherin und Christus. Warum? Warum ist sie nicht abgehauen? Also ich denke mir so, ne, mit dem, was man ihr gerade vorgeworfen hat, wo sie gerade bei erwischt wurde, warum haut sie nicht ab? Warum haut sie nicht ab? Sie bleibt in der Nähe von Jesus. Sie bleibt bei ihm. Sie hätte doch die Chance jetzt beim Schöpfer ergreifen können und abhauen können. Sie hätte doch irgendwo in der Stadt einen Neuanfang machen können, wo die Leute ihre Schuld nicht kennen, wo die Leute wo ihre Scham nicht offenbar ist und sie offensichtlich ist, wo die Leute auf der Straße nicht über sie tuscheln und sie verachten. Sie hätte doch einfach irgendwo neu anfangen können. Aber sie haut nicht ab, sie bleibt. Weil sie weiß, dass sie vor ihrer Schuld nicht weglaufen kann. Sie bleibt auf der Anklagebank sitzen, sie bleibt vor dem Richterstuhl Gottes und wartet auf ein Urteil von Jesus. Weil sie weiß, dass wenn sie wegläuft, ihre Blöße nicht zugedeckt wird und ihre Schuld nicht bereinigt wird. Sie bleibt und wartet auf das Urteil von Jesus. Ich lese nochmal Vers 10 und 11. Jesus richtete sich wieder auf und fragte sie: Frau, wo sind Sie geblieben? Ist keiner mehr da, um dich zu verurteilen? Keiner, Herr, antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber tu diese Sünde nicht mehr. In dem, was Jesus sagt, ich verurteile dich nicht, stecken, glaube ich, Freispruch und Zuspruch in einem. Freispruch, weil ich verurteile dich nicht, heißt, ich rechne deine Schuld nicht mehr an. Ich vergebe dir, weil ich dafür aufkommen werde. Weil ich an deiner Stelle die Zeche zahlen werde, weil ich an deiner Stelle für dich den Preis bezahlen werde. König David bejubelt diese Tatsache und sagt: Glücklich ist der Mensch, also David hat auch Ehebruch begangen, wurde dabei erwischt, und er als König, als Anführer Israels der damaligen Zeit, keine Bagatelle gewesen. Und er sagt: Glücklich der Mensch. Glücklich der Mensch, dem Gott seine Schuld nicht anrechnet. Glücklich der Mensch, dem Gott seine Schuld vergibt, wegnimmt. Anders ausgedrückt hat Jesus der Frau nichts anderes gesagt, als ich drücke bei dir den Reset-Knopf. Du darfst neu anfangen. Du darfst gehen. Die Frau hat begriffen, was das auch schon in Sprüchen heißt, in den Sprüchen. Schuld zu verheimlichen wird nicht gelingen. Deine Schuld zu verheimlichen wird nicht gelingen. Aber da, wo du sie bekennst und lässt, wirst du Barmherzigkeit finden. Freispruch und Zuspruch. Zuspruch, weil in dem Nicht-Verurteilen drinsteckt, Vorsicht, jetzt kommen ein paar Verneinungen, weil in dem Nicht-Verurteilen drinsteckt, ich missbillige dich nicht, ich verabscheue dich nicht, ich lehne dich nicht vollständig ab, ich verdamme dich auch nicht. Mit anderen Worten, du bist bei mir angenommen. Du bist wertvoll, du bist kostbar, du bist es wert, der Zuspruch Gottes, der zugleich mit dem Freispruch kommt. Und dann sagt Jesus ihr, du kannst gehen. Du kannst gehen, niemand hält dich mehr fest, niemand steht hier und klagt dich mehr an. Du bist frei zu gehen. Lebe jetzt entsprechend deiner gottgegebenen Freiheit. Ich wünsche mir für dich, dass du eine Begegnung hast mit Jesus, wie diese Frau eine Begegnung hatte, wie die Ehebrecherin eine Begegnung hatte mit Jesus. Ich wünsche mir für dich, dass du Gottes Stimme, Gottes Urteil über dein Leben wahrnimmst und hörst, dass du heute früh dieses Urteil über deinem Leben wahrnimmst und hörst. Sein Urteil, die Worte, ich verurteile dich auch nicht. Glaub das, dass du angekommen bist bei Jesus. Glaub das, dass du einen Platz hast bei ihm. Du bist safe bei Gott. Ich glaube, wir brauchen Gottes Gnade in unserem Leben. Wir brauchen es, dass uns die Schuld vergeben wird, dass uns unsere Schuld vergeben wird. Da, wo unser Gewissen uns anklagt, da, wo Schuld offensichtlich ist, ob die Gedanken berechtigt sind oder unberechtigt sind, sei erstmal dahingestellt. Wir müssen freigesprochen werden. Wir brauchen Gottes Urteil über unser Leben. Wir müssen es hören, dass Gott in uns sagt, dass Gott in Jesus zu uns sagt, ich verurteile dich nicht. Das heißt aber, dass wir uns konfrontiert wissen müssen mit dieser Situation, dass wir das Urteil Gottes aushalten müssen, dass wir warten müssen, bis Gott zu uns spricht. Das heißt, nicht wegrennen, sondern uns hinbegeben in den Gerichtssaal Gottes, auf die Anklagebank vor den Richter Gott, um zu warten, dass er sein Urteil über uns spricht. Bekenne deine Schuld und finde Barmherzigkeit. Es gibt im Neuen Testament, Paulus schreibt darüber, über den Geist Gottes, der unserem Geist Zeugnis gibt. Zeugnis darüber gibt, dass Frieden ist. Zeugnis darüber gibt, dass wir safe sind. Zeugnis darüber gibt, dass unsere Schuld beglichen ist. Dass uns vergeben ist, dass wir einen Freispruch erteilt bekommen haben. Wir brauchen seinen Zuspruch. Wir müssen es hören, dass er uns unseren Charme wegnimmt und uns wieder Selbstwert gibt. Da, wo wir unseren Wert verloren haben vor Scham. Weil ich glaube, Scham gibt uns so ein, also verzerrt unser Bild von uns selbst. Da, wo wir Scham empfinden, verzerrt es unser Bild. Oder haben wir ein verzerrtes Bild von uns selbst? Wir brauchen sein Urteil über unser Leben. Auch wenn es sehr redundant klingt und ich mich wiederhole, ich verurteile dich nicht. Ich glaube, wir müssen es hören. Ich glaube, es muss in unsere Herzen rutschen. Wir müssen begreifen, dass Gott uns nicht verurteilt. Dass Jesus uns nicht verurteilt. Du bist angenommen bei mir. Hör nicht mehr auf die Lügen in deinem Kopf, hör nicht mehr auf die Lügen in deinem Herzen, hör nicht mehr auf diese Gedanken, hier vorne waren es drei, die dich anklagen und fertig machen und niedermachen. Gib Raum für Gottes Urteil über deinem Leben. Und das möchte ich, dass wir das jetzt machen. Dass wir jetzt uns Zeit nehmen, Gott zu uns reden zu lassen. Ich mache das total gerne, indem ich Musik dabei anmache, die vielleicht das Gesagte nochmal unterstützt. Wir werden jetzt gleich was hören, was über 4 Minuten geht. Das ist ein Lied von einer Gemeinde aus Amerika, Bethel Church nennt sie sich. Und die haben ein Lied geschrieben, was sich Mercy nennt, also Gnade. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung dazu. Ich will aber auf ein, zwei Zeilen, die in diesem Lied immer wiederholend erklingen, noch was sagen. In dem einen heißt es, you delight in showing me mercy. Du hast Freude daran, du feierst das, du gehst ab, Gott, darin mir deine Gnade zu zeigen. Mercy triumphs over judgment. Gnade triumphiert über Gericht. Und dann heißt es wenig später im Ref, from death to life, from wrong to right, you're making all things beautiful. Gott, du hast mich gebracht von Tod zum Leben, vom falsch oder verkehrt, von der Sünde zum richtig, zu dir. Gott, du machst alles wunderbar. Und lass das Lied auf euch wirken. Gib dem Raum, dass Gott einfach zu dir sprechen kann. Und nimm sein Urteil an. Ich möchte vorher noch abschließend noch einen anderen Gedanken uns mitteilen. In dem Maß, wie Gott gnädig ist zu uns, wünsche ich mir, dass wir einen Umgang miteinander pflegen, der von Gnade geprägt ist, der durch Gnade gesättigt ist. Ich wünsche mir, dass da, wo wir einander urteilen oder beurteilen, dass es gefärbt ist durch die Gnade Gottes, gefärbt ist durch sein Urteil, was er über uns hat, sein Urteil, was er über meinen Nächsten hat. Ich glaube, dass das Gemeinde ist, wie Gott sich das vorstellt. Und ich glaube, dass es uns gut tut. Okay. Wir nehmen uns jetzt Zeit und hören auf das Lied. Ich bete vorher kurz. Und danach gehen wir in den Lobpreis. Gott, ich danke dir für deinen Zuspruch. Ich danke dir für deinen Freispruch über unser Leben. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du wirkst, dass du Gottes Stimme jetzt laut werden lässt in unserem Leben und über unserem Leben. Vater, danke für deine Gnade und danke, dass du dich freust, uns Gnade zu geben, uns Gnade zu schenken.